Liebe Gemeinde und auch liebe Zuhörer und Zuschauer an den Geräten. Was habt ihr heute Morgen zum Frühstück gegessen? Es ist ja Sonntag und da nimmt man sich ja gerne etwas mehr Zeit und isst dann auch etwas mehr. Oder habt ihr vielleicht aufgrund der Fastenzeit auf das eine oder andere verzichtet? So wie ich auf Süßigkeiten und Schokoladencreme. Und seid auch deshalb noch etwas hungrig? Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal mich mit dem Hebräerbrief beschäftigt habe, fragte ich einen Jugendpastor, ob er mir Unterlagen zum Hebräerbrief geben könnte. Und ich weiß noch, wie er mir einen Bibelkommentar mit den Worten gegeben hat: Das ist geistliches Schwarzbrot. Also alles andere als Fast Food. Nicht ganz so leicht zu verdauen, aber besonders nahrhaft. Wenn ihr also noch etwas hungrig seid, dann hätte ich da was für euch. Und nicht nur jetzt in der Fastenzeit. Hören wir auf den Predigttext aus Hebräer 4, 14 bis 16 nach der Einheitsübersetzung. Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voller Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Geschrieben wurde der Hebräerbrief so zwischen 63 und 70 nach Christus in Rom. Ob es Paulus oder der Apostel Lukas oder ein anderer war, ist nicht ganz klar. Jedenfalls wurde er in gutem Griechisch und auf hohem theologischen Niveau verfasst. Im Hebräerbrief wird wie in keinem anderen Schreiben die Einheit von Altem und Neuem Testament deutlich. In keinem anderen Buch der Bibel wird auch auf das Wesen und Werk von Jesus Christus eingegangen. So macht der Brief deutlich, dass Jesus nicht nur die Anforderungen des alten Bundes erfüllt hat, sondern durch sein Erlösungswerk aufgehoben hat. Die Empfänger des Briefes standen nämlich in der Gefahr, sich dem alten Bund wieder neu zuzuwenden. Und das Schreiben geht an hellenistische Juden in aller Welt, an Hebräer und trägt auch für uns das Thema Jesus, der Hohepriester. Und dieses Thema zieht sich dann auch durch die ersten 10 der 13 Kapitel des Hebräerbriefes. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und so lautet mein Thema, also ich weiß es schon, jetzt hoffe ich, dass ihr es auch bald wisst. Noch eins davor. Okay. Also, mein Thema lautet Jesus, unser Hohepriester. Und unser Text beginnt mit den Worten, da wir einen erhabenen Hohenpriester haben. Und so stellt sich zunächst die Frage, was ist denn überhaupt ein Hohepriester? Wir haben diesen Begriff ja schon häufiger gehört und kennen den ein oder anderen Hohepriester auch aus der Bibel. Gemäß der Tora, also dem Gesetz Gottes, der 5 Bücher Mose, ist und war der Hohepriester erwählt, im Tempel zu dienen. Der Hohepriester hatte in allen Fragen der Religion, des Opferns, der Priesterschaft und des Gottesdienstes das letzte Wort. Nur er durfte und musste einmal im Jahr am Versöhnungstag das Allerheiligste des Tempels betreten. Dort erwirkte er zunächst für sich selbst und dann stellvertretend für das ganze Volk die Vergebung Gottes. Er war prächtig gekleidet, wie man hier auf der Wand schon sieht. Er ist übrigens die Person ganz links im Bild und hatte unter anderem eine Stirnplatte, auf der geschrieben stand, dem Herrn heilig. Das heißt, abgesondert für den Gebrauch Gottes und zu Gott gehörig. Mit Aaron, dem Bruder Moses, beginnt eine lange Reihe von zunächst berufenen Hohenpriestern. Später war das Amt dann erblich und auf Lebenszeit. Der Hohepriester war zudem politischer Führer und Vorsitzender des Hohen Rates. Mit Beginn der römischen Herrschaft benannten dann die Römer zukünftig den Hohepriester und begrenzten seine Wirkungszeit. Und bereits im Alten Testament weisen mehrere Bibelstellen und Prophetien auf den zukünftigen Messias hin. Vor allem in der Person des Priesterkönigs und Hohepriesters Melchisedek. Er ist das Abbild des letzten und ewigen Hohepriesters Jesus Christus. Was aber macht Jesus zu einem erhabenen Hohenpriester? Im Alten Testament galt Macht und Reichtum als äußeres Zeichen des Segens Gottes. Wir denken da an auch wirtschaftlich erfolgreiche Menschen wie Jakob, die Könige Salomo und David. Aber auch die jüdischen Hohenpriester waren reich und mächtig. Für die Juden aber war Jesus nur der mittellose Sohn eines Zimmermanns und ein Wanderprediger. Und auch deshalb hat es ihnen Schwierigkeiten bereitet, in Jesus überhaupt irgendwas zu sehen, geschweige denn einen Hohepriester, einen erhabenen Hohenpriester. Deshalb macht der Schreiber deutlich, wie Jesus im Gegensatz zu allen menschlichen Hohepriestern ist. Denn Jesus ist nicht, oder Jesus wurde nicht wie die Hohenpriester damals als Folge eines erblichen Titels in sein Amt geführt, sondern er war auserwählter, von Gott auserwählter Hohepriester. Und zwar auf ewig. Er muss nicht wie die früheren Hohepriester täglich zunächst für sich und dann für das Volk opfern. Nein, Jesus hat nach Hebräer 7,27 ein für alle Mal sein Leben als Opfer für alle gegeben. Er steht deshalb über allen Hohepriestern des Alten Bundes. Jesus ist aber nicht nur Hohepriester, der Sünde sühnt und Vergebung erwirkt, sondern wie es in der Geschichte von Jesus und Zachäus zum Ausdruck kommt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch heute, auch dich, egal was dich von Gott trennen könnte. Und weil Jesus solch ein Hohepriester ist, können wir in der Gewissheit des Glaubens vor Gott treten. Wir lesen weiter, dass Jesus die Himmel durchschritten hat. Was bedeutet das denn? Die irdischen Hohepriester sind beim Opfern im Tempel durch einen Vorhang gegangen. Der trennte den heiligen Bereich des Tempels vom allerheiligsten Bereich, den der Hohepriester einmal im Jahr betreten durfte. Jesus aber durchschreitet, was eine längere Strecke bedeutet, als unser Hohepriester die Himmel. Er durchschreitet zunächst den geschaffenen, sichtbaren Himmel als Werk der Hände Gottes. Dann durchschreitet er einen Himmel der Behausung von Dämonen, um schließlich zur eigentlichen Wohnstätte Gottes im Himmel aller Himmel zu gelangen. Und da ist Jesus jetzt. Er ging durch Auferstehung und Himmelfahrt zu Gott zurück. Aber er ging nicht nur zurück, er ist uns auch vorausgegangen, denn durch ihn werden wir auch einmal in der Herrlichkeit Gottes sein. In diesem Text wird so oft wie im Neuen Testament betont, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Brief wendet sich ja an Menschen, die zunächst jüdischen Glaubens waren. Sie sollen erfahren, dass der verheißene Messias Jesus Christus ist. Der Messias Gottes, auf den die Juden jahrhundertelang gewartet haben und auch heute noch warten. Und auch wenn es den Namen Jesus zu seiner Zeit nicht so häufig gab, so gab es doch vereinzelt Männer mit dem Vornamen Jesus. Und auch hier die Abgrenzung, es ist nicht irgendein Jesus, sondern es ist Jesus Christus, was auf Hebräisch Yeshua HaMashiach heißt. Und das bedeutet Jesus, der Messias. Und der ist auch Sohn Gottes. Diese Tatsache sollen die Hebräer, aber auch wir glauben. Mehr noch, wir lesen, dass es ein Bekenntnis ist, an dem man festhalten soll. Was aber ist ein Bekenntnis? Oder anders ausgedrückt, was ist dein Bekenntnis? Zunächst einmal ist ein Bekenntnis eine verbindliche Aussage einer Person, dass etwas, das ihr zugeschrieben wird, sich tatsächlich so verhält. Also, dass man etwas beteuert, erklärt, gelobt oder verbindlich zusagt, versprochen wird. Im Judentum damals wie heute lautet das wichtigste Bekenntnis, das auch ein Glaubensbekenntnis ist: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Diese Aussage wird bei uns im Christentum mal durch das sogenannte Doppelgebot noch erweitert, wo es dann heißt, du sollst auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das haben wir Christen übernommen, auch als Antwort auf den einzigen Gott, als Antwort des Glaubens auf den einzigen Gott. So bekennen und sollen wir bekennen, was wir glauben. Und das tun wir zum Beispiel in Glaubensbekenntnissen, mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Es beginnt mit den Worten: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Lasst uns doch einfach mal aufstehen und dieses Glaubensbekenntnis sprechen. Ich bin ja auch ein Mensch, der so ziemlich stringent und strukturiert predigt. Das ist vielleicht mal ganz gut, weil zwischendurch mal ein bisschen frische Luft kriegt und sich bewegt. So, also, wir beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, das ist ein Bekenntnis von uns. Und lasst uns doch an diesem Bekenntnis festhalten. Und vielleicht ist es auch eine geistliche Übung für dich zu Hause, dass du immer wieder dieses oder auch ein anderes Glaubensbekenntnis sprichst, dass du dir bewusst machst, was du glaubst, dass du diese geistlichen Wahrheiten wiederholst, dass du festhältst und dass du dranbleibst an dem, was du glaubst. Und warum festhalten? Weil uns diese geistlichen Wahrheiten in unserem Alltag durch die Beschäftigungen immer wieder geraubt werden können. Und der Teufel will nichts mehr als uns verunsichern. Er will, dass wir nicht an den Sohn Gottes glauben, dass wir aufhören zu beten. Er will diese Wahrheiten in uns auslöschen, wegradieren und uns nicht mehr glauben lassen. Deshalb müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen und bekennen. Bekennen auch, indem wir den Mut haben, uns zu Jesus zu bekennen. Ich denke, das ist das, was die Welt von uns fordert und was sie braucht. Dein und unser Bekenntnis ist also die verbindliche Zusage und Aussage, dass du an Jesus Christus glaubst, dass wir an Jesus Christus glauben. Unser Text geht weiter mit einer zweifachen sprachlichen Negierung. Denn wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte. Wir fragen uns, warum das Wort Gottes, das sonst so klar in seiner Sprache ist, hier diese doppelte Verneinung hat. Und das führt uns zum nächsten Gedanken. Okay, wenn aus doppelter Verneinung volles Mitgefühl wird. Nochmals machen wir uns bewusst, dass dieser Brief an Judenchristen geht. An Menschen aus dem Judentum, die sich dem christlichen Glauben zugewandt haben. Heute nennt man diese Menschen messianische Juden, da sie einerseits Juden sind und andererseits an Jesus, den Messias, glauben. Das Amt des Hohenpriesters war das höchste religiöse Amt im Judentum. Und so wurde der Hohepriester auch gesehen. Auserwählt aus einer geschichtlich langen Tradition einer Familienreihe von Hohepriestern, hochgeachtet und heilig, weil zu Gott gehörig. Fast schon sündlos, aber halt nur fast. Und deshalb war er auch ein Stück weit unnahbar und unerreichbar. Er musste sich ja vom übrigen Volk distanzieren, um kultisch rein zu bleiben, um opfern zu können. Und das hat ihn auch ein Stück weit davon abgehalten, sich mit dem normalen Volk zu beschäftigen. Mitfühlen und mitleiden, das war nicht so ganz sein Ding. Schauen wir uns zum Beispiel die Geschichte von Kaiaphas an. Der Hohepriester war zur Zeit Jesu und er den Vorsitz hatte im Hohen Rat. Und dann erkennen wir, dass er sich durch die Machtfülle seines Amtes und dem Wunsch, diese Macht auch zu behalten, verführen ließ. Und gerade im Umgang mit Jesus, wo er sich noch wirklich sehr deutlich als Hohepriester zeigen hätte können und der Verurteilung eines Unschuldigen entgegenstellen müssen, versagt er. Er bringt sogar durch die Römer Jesus ans Kreuz. Ganz anders unser Herr Jesus Christus. Er ist nicht unnahbar und unerreichbar. Jesus ist mit uns. Er ist ein Gott mit uns und das wird er auch immer bleiben. Und Jesus konnte mitfühlen. Wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus wirklich viel gefühlt hat, als man ihn verspottet und angeklagt hat, als man ihn gegeißelt hat und ans Kreuz nagelte. Jesus weiß auch, wie es sich anfühlt, abgelehnt zu werden, wenn Menschen die gute Botschaft Gottes nicht annehmen. Jesus weiß, wie es ist, in Todesangst von Gott verlassen zu sein. Jesus kann mit uns fühlen. Das ist das Tröstliche. Und dieses Mitfühlen wird in Verbindung mit unserer Schwäche gebracht. Schwach sein. Wer von uns will denn gerne schwach sein? Wer will denn gerne zugeben, dass er etwas nicht kann, weil es ihm zum Beispiel körperlich zu schwer ist? Keiner. Und ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge beim Traubenlesen war. Da hatte ich einen Kinderbutten, also so einen Kunststoffbehälter, den man auf dem Rücken trägt. Und in den kommen die Trauben rein, die Trauben kommen dann zum Zuber und werden dann weggebracht. Und ich wollte immer, dass dieser kleine Butten voll wird, dass der Rand voll wird. Die Leute mussten dann noch die Trauben drücken, damit er wirklich eben voll war. Denn ich wollte allen zeigen, wie stark ich bin. Und das wurde mir dann auch bestätigt. Vielleicht sollte ich mal wieder Butten tragen gehen. Also, keiner von uns will schwach sein. Keiner. Auch dann nicht, wenn man sich schwach fühlt oder der Butten drückt. Das hat er nämlich. Für die Schwachen gibt es in unserer Gesellschaft wenig Verständnis und Mitgefühl. Und in unseren christlichen Gemeinden, da geht es weniger um körperliche Schwachheit. Die darf sein. Aber es geht um unsere Neigung, einer Versuchung nicht standhalten zu können, zu sündigen. Haben wir da auch noch Mitgefühl? Auch wenn wir die Sünde an sich sicherlich nicht gut schätzen sollten. Und da macht uns dieser Text deutlich, dass Jesus auch mit uns Sündern mitfühlen kann und will. Gerade wenn wir schwach sind und sündigen. Warum? Weil er selbst in Versuchung geführt wurde. Und wir fragen uns, was haben die Versuchungen Jesu oder was bedeuten die Versuchungen Jesu für unsere Versuchungen? Und das führt uns zum nächsten Gedanken. Durch Jesus der Versuchung standhalten. In Hebräer 2,18 lesen wir über Jesus, denn da er selbst gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Jesus wurde, wie wir, in Versuchung geführt. Jesus war nicht aus Holz, wie man so schön sagt, sondern er war auch ganz Mensch. Und deshalb konnte er auch versucht werden. Welche Versuchungen sind hier zu nennen? Ich gehe mal hier auf zwei Versuchungen ein. Da ist zunächst mal die Situation, in der Jesus im Garten von Gethsemane gefangen genommen wird. Er hätte, wie er es den Umstehenden gesagt hatte, Legionen von Engeln, das sind mehrere tausend, abberufen können vom Himmel, um seiner Verhaftung zu entkommen. Dieser Versuchung hat Jesus widerstanden. Oder eben der Versuchung, von der wir in der Lesung gehört haben. Ich habe gelesen, dass 40 Tage Fasten das Höchstmaß dessen ist, was ein Mensch aushalten kann, ohne körperlichen Schaden davon zu nehmen. Und an dieser Grenze der totalen Erschöpfung ist Jesus. An diesem Punkt schlägt der Teufel erbarmungslos zu. Er wartet also, bis Jesus an diesen Punkt gekommen ist. Und die Absicht, seine Absicht in den Versuchungen wird klar. Der Teufel will, dass Jesus heraustritt aus der Abhängigkeit zu Gott, sich selbst als Gott offenbart. Und zwar gleich am Anfang seiner Wirkungszeit. Aber das tut Jesus nicht. Jesus widersteht diesen Versuchungen. Und er macht in seinen Antworten deutlich, dass er sich auf das verlässt, was Gott ihm zusagt und was er dann auch gehorsam umsetzen wird. Jesus verweist auf die Schrift, das niedergeschriebene Wort Gottes. Und das ist es, was den Teufel letzten Endes überwindet, weil Gottes Wort Macht hat. Gottes Wort ist stärker als der Teufel. Und Jesus überwindet die Versuchung durch Gottes Wort und sündigt nicht. Und das gilt auch für uns. Wenn wir nach dem Wort Gottes handeln, können wir Versuchung überwinden. Nicht Diskussion mit dem Widersacher ist angesagt, sondern Entgegensetzen von Gottes machtvollem Wort. Gottes Wort bricht die Macht der Versuchung. Übrigens, es ist niemals Gott, der uns in Versuchung führt. Gott kann nicht in die Versuchung geraten, uns zu versuchen. Aber er lässt Versuchungen zu, damit wir sie in seiner Kraft durch das Wort Gottes bestehen und sich unser Glaube als echt erweisen kann und auch bewähren kann. Welche Aufforderung ergibt sich nun aus dem bisher Gehörten? Und das führt uns zu Vers 16. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Und nochmals ermahnt der Hebräerbrief die müde gewordenen Christen und ermutigt sie, zu diesem Thron der Gnade zu gehen. Für die Juden ist der sogenannte Gnadenthron der Sühnedeckel im Allerheiligsten. Er ist für sie ein gegenständlich sichtbares Bild, das die Gegenwart Gottes stark ausdrückt. Was aber bedeutet das für uns, dieser Thron der Gnade? Und welche Aufforderung ergibt sich da für uns? Geh hin zum Thron der Gnade. Wir fragen zunächst einmal, wer sitzt denn auf einem Thron? Gewöhnlich ein hoher Repräsentant, ein Herrscher, ein König, eine Königin. Wer auf einem Thron sitzt, der hat viel Macht. Er sitzt oben und so wird auch sein Machtgefälle zu den räumlich Untergebenen deutlich. Wer auf einem Thron sitzt, der schaut ganz natürlich auf andere herab, manchmal auch im doppelten Sinne. Unser Gott sitzt auch auf einem Thron. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Gott auf einem Thron ist ein Bild für die Autorität des ewigen Herrschers und Königs Gott. Dieser Thron der Gnade befindet sich im Himmel, der Wohnstätte Gottes, wo auch wir einmal sein werden. Aber im Gegensatz zu einem weltlichen Herrscher schaut Gott eben nicht auf uns herab und behandelt uns entsprechend. Nein, er schaut uns ins Angesicht als Vater und schenkt uns Erbarmen und Gnade. Eine Geschichte, die das für mich besonders gut ausdrückt, ist die des verlorenen Sohnes. Gottes Erbarmen zeigt sich im Umgang mit dem heruntergekommenen Sohn. Nachdem sich der Sohn vom Vater getrennt und alles verspielt hat, kehrt er wehmütig zum Vater um, bekennt ihm sein Versagen und das ruft die Barmherzigkeit des Vaters hervor. Das bewirkt, dass er den Sohn wieder annimmt. Und dann setzt er ihn ein in den Familien- und Geschäftsstand durch gute Kleidung, durch Schuhe und Ring und macht so deutlich, dass er ihm vergeben hat und feiert ein Fest, ein großes Fest, an dem auch andere teilnehmen dürfen. Dieses Erbarmen und diese Gnade Gottes stehen auch uns heute offen. Wir dürfen dabei zuversichtlich und voller Gewissheit sein, dass Gott uns annimmt. Da gibt es keinen Zweifel. Wenn wir niedergeschlagen und fertig sind, vielleicht auch, weil uns eine Sünde niederdrückt, dann erreicht uns Gottes Barmherzigkeit und schenkt uns die Gnade als unverdientes Geschenk der Annahme. Und natürlich können auch die Herrscher und Könige dieser Welt gnädig sein und Erbarmen haben. Aber bei Jesus können wir davon ausgehen, dass wir immer Erbarmen und Gnade finden. Er handelt da nicht nach Gutdünken oder nach momentanen Gefühlslagen. Das soll uns sicher machen und zuversichtlich. Und das bringt uns auch zum letzten Gedanken dieser Predigt. Diesen Vers, von Arno Backhaus habe ich auf einer Postkarte entdeckt. Gott hilft spätestens rechtzeitig. Und wir lesen auch im Text, dass Gottes Hilfe zur rechten Zeit kommt. Wortwörtlich steht hier im Griechischen, dass Gottes Hilfe zur guten Zeit kommt. Diese gute Zeit ist der richtige Moment im Griechischen, der Kairos. Sicher ist, dass Gott hilft und er uns seine Hilfe gibt, die wir brauchen. Ein Bild für den Erhalt der Hilfe zur guten Zeit, zur rechten Zeit, ist für mich die Stillung des Sturms auf dem See Genezareth. Die Jünger werden des Nachts im Sturm von den hohen Wellen hin und her getrieben und drohen unterzugehen. Sie müssen lange warten und sich ängstigen. Aber dann kommt Jesus über das Wasser. Er kommt rechtzeitig, bevor die Jünger über Bord gespült werden. Aber sie müssen halt lange warten. Und vielleicht erleben wir das manchmal auch so. Wir müssen manchmal lange, lange warten. Wann? Wie? Und in welchem Umfang Gott uns seine Hilfe zukommen lässt, wissen wir nicht. Gottes Zeitplan ist oft ein anderer als unserer. Und das wollen wir uns neu bewusst machen. Wir sehen die Probleme und Lösungen immer nur von unserem Standpunkt aus. Wir wollen handeln und dass gehandelt wird, und zwar am besten sofort. Aber Gott hat den Überblick und will manchmal etwas ganz anderes. Die Frage ist, ob wir die Geduld haben zu warten, bis Gott spätestens zur richtigen Zeit eingreift und die Hilfe gibt, die wir tatsächlich brauchen. lassen wir es doch zu, dass er kommt und nehmen wir seine Hilfe an. Sie kann manchmal ein Mitmensch sein, ein gutes Wort, eine neue Erkenntnis, ein Bibelwort oder auch, wie bei den Jüngern, die Ruhe im Sturm. Bitten wir doch Jesus um sein Eingreifen und erwarten wir voll Vertrauen, dass er kommt zur richtigen Zeit, dem entscheidenden Augenblick. Gerne auch durch diesen Text als nahrhaftem biblischen Schwarzbrot. Amen.